Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Unter-Vier-Augen-Podcasts. Natürlich bin ich wieder dabei, der Johannes, und natürlich ist auch wieder dabei
der Marius. Ich habe mir überlegt, wir könnten doch mal vielleicht unseren Podcast umbenennen. Ich höre zum Beispiel immer gern den Podcast Kalk und Welk. Wir könnten doch auch irgendwie sowas machen, so wie mich und Jo oder John und Mar. Was hältst du davon?
Ich dachte, die Namensdiskussion wäre nach Bulli und Schnulli und Co. abgeschlossen.
Ist nur so eine dumme Idee.
Ich bin immer offen für Neues, so ist es natürlich nicht. Ja.
Also. Ist nur so eine dumme Idee, falls wir jetzt sehr verzweifelt wären und vielleicht irgendwie händeringend nach weiteren Hörerinnen betteln wollen würden, würde das vielleicht funktionieren. Nee, ich bin mit dem Podcast-Titel weiterhin sehr zufrieden.
Genau, und wir sind ja auch schon bei Folge 14 und haben uns jetzt für heute wieder, ja, fast ein sehr, sehr allumfassendes Thema ausgedacht. Wir wollen nämlich einfach mal einen Blick auf Animationsfilme aller Art werfen. Also mal schauen, was gefällt uns da, in welcher Richtung sind wir da unterwegs, haben sich vielleicht die Sehgewohnheiten auch geändert. Und das Thema kam ja von dir, Marius. Wie bist du jetzt drauf gekommen, das mal hier zwischen uns beiden besprechen zu wollen?
Also natürlich generell, wenn ich jetzt für uns beide spreche und glaube ich auch für viele andere Leute, die ersten Filme oder auch Serien, die man als Kind oft sieht, sind meistens animierte Filme und Serien, Zeichentrick und so weiter. War bei uns ja auch so. Bei uns war es ja auch so, der erste Kinofilm war jeweils ein Zeichentrickfilm. Bei dir war es das Dschungelbuch, bei mir war es Ariel, die Meerjungfrau, und auch die ersten Serien, an die ich mich erinnern kann, die ich geguckt habe, das waren animierte Serien, das war Heidi und Biene Maya, hatten wir auch schon mal kurz davon gesprochen, und von daher ist das ist ein Anfang quasi für Filmkonsum, für kleine Kinder oder eben Schulkinder und so weiter. Und ich habe mich jetzt aber in den letzten Jahren ein bisschen mit Animationsfilmen befasst, die jetzt nicht so klassisch im Mainstream unterwegs sind, sondern ein bisschen kleinere, unabhängige Animationsfilme, die auch ein bisschen vom Stil her sich von den großen Produktionen von Disney, Pixar, DreamWorks und so weiter ein bisschen unterscheiden. Und das habe ich gedacht, das wäre mal ein Thema für einen Podcast, dass man mal guckt, wie hat man so Animationsfilme erlebt, welche waren vielleicht wichtig und wie steht man zu dem Genre, zu der Form des dieser Form des Films, und was hat sich so verändert?
Genau, ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag gewesen. Ich habe mich in einigen Teilen, als ich mich ein bisschen darauf vorbereitet habe, auch gleich wieder heimisch gefühlt, ein bisschen in Erinnerung geschwelgt. Also es ist ja wirklich so, du hast es erwähnt, wir beide haben natürlich auch mal mit diesen klassischen, ich nenne es jetzt mal bewusst, Zeichentrickfilmen angefangen. Also waren da zuerst damals im Kino in solchen Filmen und sind damit dann natürlich auch aufgewachsen. Man hat Filme, an die man sich natürlich auch heute noch riesig erinnert, wo man sagt, ja, das war irgendwie so für mich eine Geschichte, die hängen geblieben ist. Dschungelbuch hast du erwähnt, das war eben mein erster Film damals im Kino. Dementsprechend kann ich mich an den auch noch ein bisschen erinnern, aber auch deswegen, weil ich ihn später nochmal wieder gesehen habe. Dann gab es ja zum Beispiel die Sache, dass sich Figuren aus dem Dschungelbuch wieder in anderen Filmen und Serien wiederfinden. Also ich denke mal an Captain Baloo und seine tollkühne Crew, ja, Disney-Animationsserie, genau. Wo dann auch eben eine Figur aus dem Dschungelbuch da auftaucht und die Hauptrolle sozusagen spielt. Also es sind Geschichten, die einen so ein bisschen dann in der Zeit auch im positiven Sinne verfolgt haben. Ich muss aber feststellen, du hast ja schon gesagt, es hat sich bei dir so ein bisschen von den klassischen Mainstream-Produktionen hin zu Alternativen auch verändert.
Ja.
Bei mir ist es nicht ganz so. Also ich bin noch sehr bei Zeichentrickfilmen, vielleicht auch durch unsere Tochter, mit der ich hin und wieder mal einen gucke, noch sehr, sehr klassisch unterwegs. Wobei ich feststellen muss, dass ich eben die eigenen Sehgewohnheiten trotzdem vielleicht auch schon in früherer Zeit deutlich geändert hatten. Also mein Musterbeispiel ist eigentlich, ich habe mit Sicherheit ja alle Asterix-Zeichentrickfilme, die es gibt, nicht nur ein, sondern ein paar Mal mehr gesehen. Die ersten paar auch bestimmt bis zum Umfallen.
Ja, keine ich Ahnung,
auch. Ein Dutzend Mal, wie auch immer. Und es sind vor allem die ersten schöne Zeichentrickfilme, die einen auch heute noch begeistern können in gewisser Weise. Aber was ich für mich selber feststelle, ist, dass sich die Sehgewohnheit von diesen ganz klassischen Filmen, die einfach so vor sich hin rieseln, doch ein bisschen hingewandelt hat zu Filmen, wo ich für mich hinterher dann sogar sagen kann, das weiß ich vorher oft gar nicht, aber hinterher sagen kann, ich nehme da was mit. Ich will dir mal ein Musterbeispiel geben.
Ja.
Während ich vielleicht so mit, keine Ahnung, 13, 14, 15 einfach vor dem Asterix-Film saß und damals auch gesagt hätte, jawohl, vielleicht Asterix der Gallier oder Asterix und Kleopatra in Klammern, den ich immer noch sehr witzig finde, Klammer zu, wäre quasi mein Lieblingszeichentrickfilm, so irgendwas aus der Ecke. Da habe ich aus heutiger Sicht eine ganz andere Einstellung, die habe ich schon in der letzten Folge erwähnt. Mein Lieblingszeichentrickfilm ist Wall-E, also ein Pixar-Film. Einfach auch aus dem Grund, weil ich mittlerweile finde, dass der Anspruch meinerseits an so einen Animationsfilm ist, dass den quasi mehrere Generationen gucken können und die verschiedenen Generationen aber für sich jeweils da was draus mitnehmen. Bei Asterix, das ist halt Berieselung, das ist halt lustig, da schlagen sich halt die Gallier und die Römer. Bei Wall-E zum Beispiel, wenn ich den jetzt mit meiner Tochter gucke, die findet es einfach einen wunderschönen Zeichentrickfilm, der im Weltraum spielt, da schweben ein paar Roboter rum, alles toll. Ich gucke natürlich eher so ein bisschen auf die Hintergrundgeschichte, also um was geht's da, welcher tiefere Sinn steckt da dahinter. Und das ist mir mittlerweile auch ganz wichtig, ich suche nach dem Humor, den die Kinder nicht verstehen. Ist sehr, sehr interessant bei Animationsfilmen, weil es ja ganz oft bewusst von den Machern auch so eingebaut ist, dass den eben verschiedene Generationen sehen können, sich aber auch auf verschiedene Art und Weise darüber vielleicht amüsieren können.
Ja, also ich glaube, du hattest es bei den alten Asterix-Filmen auch schon so ein bisschen, dass du so ein bisschen Anspielungen hattest, die vielleicht nur Erwachsene verstehen, aber das ist natürlich so, dass die Animationsfilme, sag jetzt mal, seit dem Jahrtausendwechsel dann schon auch ein bisschen so, natürlich Familienfilm, aber dann eben auch, dass die Eltern auch was zu lachen haben. Ich würde mal sagen, das ging schon los mit Shrek. Also ich habe alle vier Shrek-Filme, ich weiß nicht, ob es jetzt schon mehr gibt, habe ich gesehen und die ersten zwei allerdings nicht im Kino. Ich finde aber die ersten zwei, die fand ich gut. Und da habe ich schon gemerkt, dass da natürlich Shrek, wobei Shrek jetzt vielleicht sogar ein bisschen weniger kindgerecht ist als jetzt Wall-E oder sowas, dass da auch viel mit Anspielungen, mit Humor, der sich an die Erwachsenen richtet, mit diesen Songs, die da gesungen wird und mit Filmzitaten und so weiter. Also das war schon immer, dass ein bisschen mehr so in die satirische Richtung geht. Das ist ja im Endeffekt so eine Art Märchensatire, mit wo auch so bekannte Märchentropen ein bisschen auf den Kopf gestellt werden. Und da habe ich auch so den Eindruck, dass so in den letzten 25 Jahren sich das dahingehend geändert haben, dass sowohl wir hatten ja jetzt, Wall-E ist ja ein Pixar-Film, Shrek ist DreamWorks und aber auch Disney-Filme. Ich erinnere mich da auch, dass ich mal, was habe ich denn gesehen, das war glaube ich 2010, 11, Rapunzel neu verföhnt. Mhm. Den habe ich gesehen und da ist mir das auch so aufgefallen, dass da so versucht wird, verschiedene Generationen abzuholen. Und jetzt allerdings in den letzten 10, 15 Jahren habe ich jetzt kaum noch da wirklich Filme gesehen. Ich glaube, der letzte Disney-Pixar-Animationsfilm, den ich gesehen habe, war das 2012 oder so, war das Merida. Und dann habe ich ein bisschen das Interesse verloren.
Ja, ich bin bei den ganz aktuellen, ganz ehrlich gesagt, auch nicht mehr dabei. Also ich hatte so meine, weil wir gerade bei Pixar waren, ich hatte so wirklich meine Pixar-Zeit im Bereich der 2010er, würde ich, also 2000er bis 2010er Jahre, würde ich mal sagen. Also Pixar hat ja mit Toy Story angefangen, das war Mitte der 90er. Und den habe ich zwar damals gesehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt gar nicht so beeindruckend, wie er oft dargestellt wird. Liegt vielleicht an mir, ich weiß es nicht. Aber der erste Pixar-Film, mit dem ich eigentlich dann so richtig d'accord war, war die Monster AG.
Ah ja.
Das war 2001. Und den habe ich auch vielleicht vor 2 Jahren mal wirklich als Familienfilm auch mit Frau und Tochter gesehen. Und ich finde den heute noch super witzig. Also das ist so mein erster Pixar-Film, wo ich sage, ja, da war ich dann wirklich dabei. Und dann geht es ja Schlag auf Schlag. Dann kam Findet Nemo, dann kam die Unglaublichen, über den haben wir uns im letzten Podcast auch unterhalten, dass wir mit dem beide nur, mehr als nur einverstanden sind. Ja. Dann Ratatouille, ist einer meiner Lieblings- Animationsfilme bis heute von 2007, dann eben Wall-E 2008, oben 2009 fand ich auch super. Der letzte, den ich dann aber wirklich wahrgenommen habe, so aktiv, war Alles steht Kopf 2015. Und danach bin ich eigentlich so ein bisschen draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Pixar. Hab zwar andere Animationsfilme ab und an mal gesehen, aber bei Pixar bin ich seitdem nicht mehr so ganz dabei.
Ja, das also wie gesagt, ich habe manche von denen jetzt auch gesehen, manche aber auch nicht. Und wie gesagt, ich war dann nach Merida, den fand ich jetzt nicht mehr so toll. Dann habe ich noch 2010 war ja der erste von Ich einfach unverbesserlich, das ist jetzt mit der DreamWorks. Da habe ich dann 2013 noch die Fortsetzung gesehen, genauso wie Drachenzähmen leicht gemacht, fand ich den ersten auch gut, den zweiten dann leider nicht mehr so. Und dann habe ich da irgendwie, wie gesagt, das Interesse verloren und habe mich ja dann generell anderen Filmen zugewandt, die teilweise, was weiß ich, nur auf Festivals liefen oder halt jetzt nicht groß im Kino rauskamen. Aber da habe ich auch bei auf DVD und so weiter und im Stream habe ich da viele, viele spannende Filme mitgenommen. Und da habe ich 2021, vor ziemlich genau 4 Jahren, habe ich auf meinem Blog der Medienhobbit, habe ich da so eine Reihe gestartet mit besonderen Animationsfilmen, so heißt die Reihe auch, und da habe ich dann welche, die ich schon im ersten Beitrag, welche ich schon gesehen hatte, habe ich da dann auch verlinkt, und da tue ich immer wieder, wenn ich auf 4 Augen Kino entsprechend da einen Film schaue, dann tue ich da immer noch mal extra drauf hinweisen. Und da gibt's auch ganz, ganz schöne, ganz besonders tolle, die teilweise auch im Kino liefen, teilweise aber auch so unbekannt und klein, sag ich jetzt mal, sind, dass sie leider nicht im Kino liefen. Und da habe ich ganz einige tolle Filme gesehen. Es gibt auch immer wieder mal, zum Beispiel in der Arte-Mediathek gibt's tolle Kurzfilme, animierte Kurzfilme. Da kann man auch immer wieder mal tolle Sachen finden. Und da habe ich wie gesagt, ich kann jetzt mal ein paar Beispiele nennen, wenn du magst.
Gern, also ich habe gesehen, das ist ja wirklich eine ganze Reihe auch bei dir, die sich schon über längere Zeit zieht. Da ist mit Sicherheit was dabei, was wir quasi jetzt fast schon in die Rubrik Tipp schieben kann, wo du sagen kannst, ja, also das würde ich jedem ans Herz legen, der Animation in irgendeiner Form gut findet.
Also was ich zum Beispiel generell von der Art der Animation her mag, ist Stop Motion. Also quasi, wo für jede Sekunde Film muss die Figur, ob es jetzt eine Knetfigur, eine Puppe oder irgendwas ist, muss bewegt werden. Und da habe ich auf dem internationalen Filmwochenende 2015, also in das Filmwochenende in Würzburg, wo ich jedes Jahr hingehe, habe ich einen überaus kuriosen und meiner Ansicht nach ziemlich großartigen Stop-Motion-Animationsfilm gesehen, und zwar aus Estland. Der Film heißt Lisa Limone and Maroc Orange, A Rapid Love Story. Das ist ein Stop-Motion-Film mit anthropomorphen Früchten. Wie der Titel schon sagt, es gibt eine Limone, also eine Zitrone, und eine Orange, und die verlieben sich ineinander. Das Interessante ist, die Orange ist ein Flüchtling aus Marokko, die nach mit einem Boot nach Italien kommt und dort auf die Zitrone trifft und die verlieben sich ineinander. Und das die Geschichte alleine ist schon mal irgendwie witzig. Es gibt dann auch noch anthropomorphe Tomaten. Und die Zitrone, die italienische, die ist aus reichem Elternhaus und der Flüchtling aus Marokko ist eben ein Armer, der überlebt gerade mal die Überfahrt und die verlieben sich ineinander und um das Ganze noch eine Spur weiterzudrehen, das Ganze ist auch noch ein Musical. Mhm. Die marokkanische Orange singt auf Französisch, die italienische Zitrone singt auf Italienisch und es gibt dann noch so eine sprechende, singende Muschel, die singt auf Englisch. Und dann gibt's noch, glaube ich, eine Szene, wo auch Tomaten auf Italienisch rappen oder sowas. Wie gesagt, ich habe den Film da leider nur einmal gesehen, vor 10 Jahren eben, auf dem Filmwochenende in Würzburg. Ich habe aber gemerkt, diesen Film gibt es in voller Länge mit zuschaltbaren englischen Untertiteln und gibt's den auf YouTube. Und von daher ist das schon mal eine Empfehlung, wer sich für sowas erwärmen kann. Also es ist, wie gesagt, eine ernste Thematik mit Flüchtlingen und so weiter. Und das Interessante damals war, der Regisseur Maid Lars war damals auch auf dem Filmwochenende und hat über den Film gesprochen, hatte auch die Figur von Maroc Orange hatte er auch dabei und hat erzählt. Und irgendwie haben die, ich weiß nicht, ganz wenig Leute über mehrere Jahre für irgendwie 1 Million Euro haben sie diesen Film in mühevoller Kleinarbeit, geht nur 70 Minuten, haben sie den da zusammen gewerkelt und das ist bis heute einer meiner Lieblingsanimationsfilme und Lieblingsfilme überhaupt. Also der ist wirklich toll. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so einfach zu konsumieren, für Kinder jetzt vielleicht nicht so direkt geeignet, aber das ist ein ganz großer, ganz toller Geheimtipp, sag ich jetzt mal. Wie gesagt, ist halt dann mit verschiedenen Sprachen und ich glaube, der war damals auch englisch untertitelt, also ist jetzt nicht ganz so einfach zu schauen, wenn man jetzt Schwierigkeiten mit Untertiteln hat, aber ist auf jeden Fall ein großartiger Film.
Mhm. Das nehmen wir auf jeden Fall natürlich wie alles, was wir immer so an Filmen besprechen und wo es was zum Nachlesen bei uns gibt, dann in die Shownotes auch.
Genau, natürlich. Also es gibt eine Kritik auf 4 Augen Kino von damals und wie gesagt, vielleicht kriegen wir den Link zu YouTube auch da irgendwie hin. Das ist wirklich ein ganz toller Tipp. Leider, ich habe dann irgendwie gehofft, dass der vielleicht irgendwie bei uns noch irgendwie auf DVD oder so rauskommt oder so, aber das ist leider nicht passiert. Von daher, aber es ist trotzdem ein richtig toller Film. Eine Stop-Motion-Puppentrick-Oper-Musical mit anthropomorphen Früchten. Also abgedreht, da geht es eigentlich kaum noch, sag ich jetzt mal.
Klingt auf jeden Fall so, aber klingt witzig und ist bestimmt unterhaltsam.
Ja. Ja, ein bisschen ernst auch, aber sehr unterhaltsam. Und dann können wir jetzt noch mal gucken, was gibt's denn noch für tolle Stop-Motion-Filme. Also was ich auch gern mag, was jetzt auch schon 20 Jahre her ist, wo jetzt auch Anfang des Jahres eine Fortsetzung auf Netflix kam, Wallace und Gromit. Mhm. Also da gibt's ja mehrere Kurzfilme und da gab's vor 20 Jahren den abendfüllenden Spielfilm Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen. Den habe ich letztens auch wieder mal geguckt, den finde ich immer noch toll. Die Fortsetzung von diesem Jahr, Wallace und Gromit, Vergeltung mit Flügeln, ist leider nicht mehr so gut. Ist wirklich ein bisschen schade, dass die nicht mehr, ist trotzdem noch unterhaltsam und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du den mit deiner Tochter guckst, dass der dir auch gefällt. Ich weiß es nicht genau, ob sie, das ist dann wiederum, Wallace und Gromit ist dann wiederum Knetanimation, so wie Shaun das Schaf und
genau,
so weiter.
Genau, bei Shaun das Schaf wäre sie sofort dabei.
Ja, also, das könnte das ich ist mir auch, vorstellen. Das ist auch das gleiche Animationsstudio, Aardman aus Bristol in Großbritannien. Was gibt's denn noch? Für tolle, jetzt sogar jetzt ein bisschen, was mich auch ziemlich umgehauen hat, der lief 2016 auf dem internationalen Filmwochenende in Würzburg und lief auch regulär im Kino, Die rote Schildkröte. Das ist eine Koproduktion zwischen französisch-belgischen Animationsstudios und Studio Ghibli, dem bekannten Anime-Spielfilmstudio von Hayao Miyazaki. Und die haben da so eine ganz tolle Parabel über einen Mann gemacht, der strandet auf einer einsamen Insel und versucht, da wegzukommen. Und er wird immer von einer riesigen roten Schildkröte abgehalten. Und der Film funktioniert so universal, weil der ist ohne Dialoge. Den kann man quasi, egal in welcher Sprache, kann man den anschauen. Und der hat mich damals wirklich tief bewegt. Den gibt es auch auf DVD, Blu-ray und wahrscheinlich auch irgendwo als Stream. Also die rote Schildkröte kann ich auch sehr empfehlen. Das bringt uns jetzt wiederum, wenn du mir die kleine Abweichung erlaubst, zum einem ganz aktuellen Animationsfilm zurück, der dieses Jahr in die Kinos kam und den Oscar als bester Animationsfilm gewonnen hat. Nämlich Flow von Gints Silbalodis aus Lettland. Wir haben ja wieder beim Baltikum. Dieser Film ist auch ohne Dialoge. Es geht um eine Katze und andere Tiere, die werden so einer, die erleben so eine Art Sintflut und müssen sich da irgendwo retten auf dem Boot und versuchen dann da zusammenzuarbeiten. Und das ist auch ein ganz, ganz großartiger Film, weil er auch die Tiere nicht vermenschlicht und weil er die Tiere so agieren lässt, wie Tiere agieren. Und der ist dann wiederum, das ist ein computeranimierter Animationsfilm, der mit einer öffentlich zugänglichen Open Source Software erstellt wurde, auch von einem, glaube ich, ja, eher kleinen Team. Und der hat mich auch sehr bewegt. Das ist jetzt wirklich ein Tipp. Der kommt auch in ein paar Wochen, Ende Mai, kommt er auch auf DVD und Blu-ray und so weiter raus. Also das ist dann auch ohne Dialog ist eigentlich dann auch immer universal, egal welche Sprache. Und der Flow ist auch ein Film, den kann man auch mit Kindern, denke ich, anschauen. Das ist dann auch so ein universaler Film, der gut funktioniert für fast alle Altersstufen. So, dann was haben wir denn noch Schönes? Also wir hatten jetzt quasi Stop Motion, dann hatten wir jetzt Rote Schildkröte, ist dann so relativ einfacher klassischer Zeichentrick-Stil. Dann gibt es natürlich auch noch so diesen eigenen Stil haben so diese Filme von Cartoon Salon aus Irland. Da gibt es den Film Das Geheimnis von Kells und von 2009 und dann einen, den ich jetzt noch nicht rezensiert habe, aber auch schon gesehen habe, den ich auch ganz toll fand, Melodie des Meeres, Song of the Sea. Das ist dann vom Animationsstil und von der Geschichte her jetzt eher kindgerecht, aber ich finde, das ist trotzdem irgendwie, das ist auch schön für alle Altersstufen. Die haben da auch noch weitere gemacht. Was habe ich da mal gesehen? Da habe ich noch vor ein paar Jahren auf Netflix einen weiteren gesehen, fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein. Also da gibt es ganz viele tolle Filme in ganz unterschiedlichen Stilen. Es gibt auch Marionetten und es gibt auch Kombinationen aus Stop-Motion und Computeranimation, zum Beispiel Coraline, auch von, ich glaube, von 2009, der Stop-Motion-Animation, glaube ich, kombiniert mit Computer. Und das ist auch, der Film ist allerdings, obwohl es so an sich auf einem Kinderbuch im weitesten Sinne basiert, ist aber der Film sehr gruselig, wie ich finde. Und da muss man gucken, dass man den nicht mit so jungen Kindern schaut. Also der ist richtig gut, aber der ist auch richtig gruselig. Da geht es um so um die Coraline, eine Frau, Entschuldigung, ein Mädchen, die irgendwie mit ihren Eltern ein bisschen unzufrieden ist und sie kommt in so eine Parallelwelt, wo auf den ersten Blick erst einmal alles perfekt ist, aber auf den zweiten Blick und im späteren Verlauf dann eben nicht mehr. Und das ist auch ganz, ganz, ganz toll. Und ein Film, den ich auch den habe ich letztes Jahr gesehen. Der hat mich auch schwer bewegt und beeindruckt. Und zwar der Film Sultanas Traum. Ich glaube, den habe ich auch schon mal in unserem Rückblick auf 2024 erwähnt. Der ist von Isabel Herguera, ein spanisch-deutscher Film. Ich muss gerade mal gucken, was ist das für eine Technik? Genau, das ist Aquarellstil und dann teilweise ist auch so diese Schattenschnitttechnik, Schattenspiele, die man früher auch vor 100 Jahren in Animationsfilmen, also Schattentheater verwendet hat. Also das ist auch ganz großer Tipp. Wenn du mich jetzt nicht bremst, dann erzähle ich dir noch ungefähr 10 weitere. Also
Ne, wir nehmen die auf jeden Fall mit auf, weil
ja.
Es zeigt, glaube ich, jetzt auch, dass da wahnsinnig viel Vielfalt drin ist.
Ja.
Also dass das nichts mehr nur damit zu tun hat, es sitzt jetzt ein Zeichner am Zeichenbrett, wie man sich so früher aus dem klassischen Zeichentrickalter Mickey Mouse und Co. vorstellt. Ja. Nein, sondern da steckt wirklich viel, viel mehr dahinter. Also wir hatten zum Beispiel Wallace and Gromit, Shaun das Schaf. Das ist was, was es ja als Film gibt, was es aber zum Beispiel bei Shaun, das sind ja immer auch nur ganz kurze Episoden, die man mal schnell zwischendurch auch gucken kann, was total anderes ist als jetzt klassischer Zeichentrick im Endeffekt. Ja. Also es steckt da viel mehr drin, glaube ich, als man zunächst denkt. Also es ist ein wirklich großes Thema, wenn es um Animation geht, ja.
Ja, wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Techniken. Es gibt auch Öl auf Glasbilder, die dann animiert werden. Da habe ich auch, da gibt es einen französischen Film, auch so eine Flüchtlingsgeschichte über Kinder, die irgendwie auf der Flucht sind. Das ist alles jetzt nicht, das ist so gemacht, dass jetzt nicht so ein konkretes Land benannt wird. Und das, die Odyssee heißt es, von 2021. Und das ist auch eine tolle Animationstechnik. Das wird dann irgendwas, gar nicht genau, wie das jetzt im Einzelnen funktioniert, aber das ist eben Öl auf Glas. Und noch einen ganz, ganz wichtigen Film, der mich wirklich auch umgehauen hat. Den habe ich dann mit Verspätung auch im Kino gesehen. Und zwar The Congress von Ari Folman. Das ist ein Film, der ist knapp die erste Hälfte, ist das ein Realfilm. Da geht's um Robin Wright, die Schauspielerin, die man kennt, aus, was weiß ich, Braut des Prinzen, Forrest Gump oder die Serie House of Cards. Und die ist Mitte 40 und die lebt mit ihren Kindern und ihr Sohn hat so eine ganz schwere Erkrankung. Und sie ist jetzt sowieso in einem Alter, wo jetzt irgendwie Hollywood rät und müsste jetzt irgendwie Schönheits-OPs machen und sie lässt sich dann, es gibt dann die Technik, also der Film ist von 2013, heutzutage ist das jetzt schon fast ein alter Hut mit KI und so weiter. Sie lässt dann quasi sich und ihre Emotionen, lässt sie digitalisieren, damit sie quasi, sie kriegt dann einen fetten Scheck, was weiß ich, ein paar Millionen, muss dann immer arbeiten und das Studio darf in ihr, mit ihrem digitalen animierten Ich darf das Filme machen, egal was für Filme soll. Dann springt die Handlung 20 Jahre in die Zukunft. Robin Wright ist Mitte 60 jetzt mittlerweile und sie soll da auf irgendeinem, auf dem Kongress, dem futurologischen Kongress, soll sie eine Rede halten. So, dieser Kongress findet in einer Welt statt, die animiert ist. Das heißt, sie muss dann, um in diese Welt zu kommen, muss sie so einen kleinen Cocktail trinken und verwandelt sich dann in eine Animationsfigur. Der ganze Film wird dann zum Animationsfilm, so nach 40 Minuten. Und da ist wirklich das ein Sinnesrausch ohne Ende. Da hast du ganz verschiedene Stile, da hast du verschiedene Popkultur-Ikonen wie Michael Jackson und Elizabeth Taylor und so weiter und so fort. Hast du dann als animierte Figuren, die da so im Hintergrund, das ist wie so ein riesiges Wimmelbild eigentlich, der Film zeitweise. Und dann geht's halt im Endeffekt darum, es wird quasi die Entertainment-Industrie wird aufs Bizarrste weitergedacht. Man kann dann quasi Robin Wright Penn als digitale Figur nicht nur in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, die sie nie gemacht hätte, sehen, sondern man kann sie dann auch irgendwie trinken und riechen und sie verliert sich dann auch in dieser animierten Welt, die dann zwischenzeitlich auch bizarre und gruselige Formen annimmt. Und das ist ein ganz, ganz, wirklich ganz großartiger Film. Ich sag immer, man muss keine Drogen nehmen. Man muss sich einfach nur so einen Film anschauen. Ich glaube, das ist wie ein Drogenrausch. So.
Genau, den richtigen Film aussuchen.
Ja, ja, genau.
Das stimmt, ja, definitiv.
Und das ist wirklich, also der ist, glaube ich, auch, ist jetzt gar nicht so gut aufgenommen worden von Kritik und es war jetzt auch nicht groß erfolgreich, aber der hat, glaube ich, sogar einen Animationspreis, Europäischen Filmpreis gewonnen. Also er war zumindest da nominiert und ich habe den ein paar Jahre später habe ich den gesehen und der ist wirklich großartig. Der basiert auf lose auf dem Roman Der futurologische Kongress von tschechischen oder polnischen Science-Fiction-Autor Stanisław Lem. Da geht's allerdings in dem Buch geht's ein bisschen was anderes. Also das ist dann wirklich eine lose Adaption, aber der Film ist im Bezug auf die Entwicklung von heutiger KI, er ist von 2013, also er ist über 10 Jahre alt, ist er wirklich sehr prophetisch und das ist auch ein ganz großartiger Film.
Ja, das sollte man dann mal reinschauen. Ich beschäftige mich ja auch viel mit KI. Das ist, glaube ich, was ich mir mal auf die Liste setze, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe eine Anregung bei dir vorhin gefunden, als du mit deinen Tipps angefangen hast, beziehungsweise eine Geschichte, die ich mir auch notiert hatte, in Sachen Animationsfilme, die ich nicht übergehen wollte. Und zwar, es ging um Musik in diesem Rahmen. Also es gibt das, du hast von einem Musical-Charakter mal gesprochen. Dir wird es ähnlich gehen, wenn du an vor allem auch ältere Disney-Filme oder so 80er, 90er Jahre Disney-Filme denkst, die sind teilweise wirklich ja total musical-artig. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an Die Schöne und das Biest. Ich habe den damals gesehen, da waren wir zusammen, das war, glaube ich, auf Videokassette, keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe den zusammen mit ein paar Mitgliedern aus meiner Familie gesehen, Cousins, Cousinen, saßen wir da um den großen Fernseher herum, erinnere ich mich so ein bisschen noch dran. Und die Mädels, die dabei waren, die fanden das so riesig toll, so dieses schöne Schloss und diesen Gesang dann da und was weiß ich. Und ich dachte mir, könnten die auch mal aufhören zu singen? Ja, also ich war da immer so total zwiegespalten. Aus heutiger Sicht sehe ich das wieder ein bisschen anders. Da gibt es auch wirklich Filme, die das toll umsetzen. Aber bei Die Schöne und das Biest ist es mir so als damals wirklich so einfach dazugesetzter Zuschauer ungemein negativ hängen geblieben. Und ich dachte mir, kann es nicht einfach einen Zeichentrickfilm geben von Disney, der lustig ist, die mal drauf verzichten, hier gleich Tenor, Bass, Arie, Sopran und was weiß ich anstimmen zu müssen. Also das ist auch eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist, gerade wenn es um Zeichentrick-Animationsfilme aus diesem Bereich Disney geht, was so eben in diese zum Beispiel Prinzessinnen-Ecke, wie auch immer, da geht.
Ja, ich
weiß nicht, wie es dir da geht, aber also ich brauche die nicht. Also,
Das ist auch so ein Ding von klassischen Disney-Zeichentrickfilmen, dass da immer wieder gesungen wird. Sowas wie Die Hexe und der Zauberer, da gibt es ja auch, also da ist jetzt nicht so viel Gesang, aber da gibt es immer wieder, in klassischen Disney-Zeichentrickfilmen gibt es immer wieder Musical-Sequenzen, Gesangsnummern. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen was, ich glaube, die frühen Animations-Zeichentrickfilme waren, glaube ich, auch sehr musiklastig. Mhm. Weil damit konntest du auch die Soundeffekte gut machen, diese Slapstick-Sachen, das war ja oft mit irgendwelchen Instrumenten. Ich glaube, bei Falsches Spiel in der Roger Rabbit hat man das ja auch gesehen, dass da so ein bisschen, war jetzt, glaube ich, keine große Musical-Sequenz, aber es ist auf jeden Fall so, diese Slapstick-Zeichentrick-Elemente, die kommen vom Musikalischen her. Und deswegen hast du das auch, und es ist natürlich auch immer so, wahrscheinlich auch immer Sache des Merchandisings, dass du dann irgendwie nicht nur die generellen Sachen zum Zeichentrickfilm bei Disney verkaufen, ganz die Figuren, was weiß ich, die damals bei uns noch, ich kann mich erinnern, Die Schöne und das Biest, ich habe den 1992 im Kino gesehen und da gab es natürlich so ein Sammelalbum mit so Aufklebern, die du quasi, ich glaube, das war wahrscheinlich von Panini und diese ganzen Sachen, und wenn du natürlich dann noch irgendwie das als Hörspiel oder den Soundtrack da irgendwie noch verkaufen kannst, ist es natürlich auch nochmal gut. Ich weiß es gar nicht, ich habe jetzt schon lang keinen klassischen Zeichentrick-Film mit dieser Art jetzt mehr gesehen, was mich aber, ich weiß nicht, hast du König der Löwen gesehen?
Den habe ich auch gesehen, ich glaube sogar im Kino.
Ah ja, und bei mir war das so, ich habe den damals nicht gesehen im Kino, sondern ich habe den erst so mit Anfang 30, als er irgendwann mal im Fernsehen kam, habe ich den gesehen. Und was mich damals gestört hat, war irgendwie die deutsche Fassung der Lieder hat mich irgendwie nicht überzeugt. Und deswegen fand ich den Film jetzt auch nicht so toll und weiß nicht, vielleicht fand ich das generell jetzt auch nicht so gelungen. Der hat mich jetzt wirklich wenig abgeholt und von daher habe ich da jetzt auch nicht mehr wirklich reingeguckt. Der ist jetzt mittlerweile schon 25.000 Mal gefühlt geremaked worden als Bühnenmusical, als was weiß ja, ich. Realfilm, ob es das alles. Also ich stehe ja immer noch dazu, dass man jetzt nicht unbedingt diese ganzen klassischen Disney-Zeichentrickfilme als Realfilme machen muss. Es gab ja kürzlich jetzt wieder Schneewittchen und so weiter, also das, aber jetzt nochmal zum Thema Musical, jetzt gehen wir nochmal zurück in meine, sag jetzt mal, nerdige Animationsfilm-Ecke. Da habe ich einen Film, der ist auch, das ist wirklich auch ein Drogenrausch. Der ist sogar schon ein ganzes Stück älter. Und zwar geht's, genau, es geht um den ungarischen Film Bubble Bath. Der ist von 1980 oder 1979. Und das ist im Endeffekt auch so eine Art Musical. Es ist aber auch nicht für Kinder. Also Congress ist natürlich auch nicht für Kinder. Und da geht es darum, dass da so eine Krankenschwester, die lernt gerade für ihre Medizinaufnahmeprüfung, und da kommt so ein Bekannter von ihr, von ihrer besten Freundin, der Verlobte, kommt zu ihr und die wollen jetzt eigentlich gerade heiraten, er und seine Verlobte, aber er kriegt kalte Füße und dann fangen sie da an so zu singen und du hast jetzt nicht nur, dass sie da in verschiedenen Musikstilen singen, also so Disco und was weiß ich was, alles Mögliche, sondern die Animation ist auch so ständig im Fluss, die bewegt sich ständig und macht das Ganze sehr psychedelisch und irgendwie sieht er auch ein bisschen aus, der männliche Hauptcharakter, wie die Beatles in Yellow Submarine. Also, das ist auch so vor allem da muss man sich das vorstellen, im Ungarn des späten Jahres 1900, also späten 70er, frühen 80er Jahre, so ein Film. Der ist damals kolossal dort gefloppt und ich glaube, den habe ich, dass der überhaupt noch, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt es den sowieso nicht. Das habe ich damals auf Mubi im Original mit Untertiteln gesehen. Also das war wirklich auch ein ganz, ganz schräger, sehr beeindruckender Film, der ein Musical ist, aber ganz, ganz unklassisch, ganz Äonen entfernt von klassischen Disney-Zeichentrickfilmen.
Wir müssen noch mal gucken, wo man den heute findet. Den gibt es bestimmt aber in irgendeinem Streaming-Angebot, könnte ich mir doch
Ja, das
vorstellen.
können, ja, das kann sein bei irgendwas. Also ich habe den damals bei Mubi gesehen vor zwei Jahren, aber der war dann auch gleich wieder weg. Das ist auch mal ein bisschen schade bei Mubi. Die haben dann manchmal so spannende Filme und dann sind die gleich wieder weg.
Ich recherchiere mal und wenn es was gibt, dann landet
Ja.
es natürlich auch in den Shownotes auf jeden Fall. Ja.
Ja, genau.
Genau, nee, aber das war so dieses Thema, ein bisschen Musik in den Filmen, was glaube ich bei Animationsfilmen schon eine auffällige Geschichte ist. Es gibt aber ja auch Animationsfilme, wo es jetzt nicht um die Figuren singen irgendwie geht, zum Beispiel, sondern wirklich um den Soundtrack, sage ich mal. Also der
Ja.
bei mir zum Beispiel hängen geblieben, es ist auch einer der Animationsfilme, die ich über die Jahre einige Male gesehen habe. Ist zum Beispiel das letzte Einhorn. Da
Oh
gibt es
ja.
super Filmmusik von America,
Ja.
die man auch so im Radio jederzeit hören kann, ohne jetzt den Film auch zu kennen.
Ja.
Aber die Musik passt natürlich wunderbar zu diesem Film. Das ist auch 80er.
Ja.
Also finde ich immer noch toll, sowohl musikalisch als auch filmisch. Also das ist einfach auch ein Film, den man sich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren angucken kann und der auch zu denjenigen Filmen gehört, die so ein bisschen Nachgehalt haben bei mir. Also wo ich wirklich, es geht ja um die Einhörner, die aus der Welt verschwunden sind
Ja.
und die dann quasi entführt worden sind. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, wer dahinter steckt, aber da gibt es doch ein paar Szenen in dem Film, die schon richtig, ich nenne es mal, böse sind. Ja, also
Ja.
wo man so wenn man es als Kind sieht oder vielleicht als noch recht junger Jugendlicher, wo man dann abends beim Einschlafen schon so ein bisschen ins Grübeln kommt. Ja, und
Ja.
also der ist nicht so ganz ohne, aber ist auch ein Film, den ich mir jederzeit wieder angucken würde.
Ja, also ich habe den lange Zeit nicht gesehen. Es war nur so, meine Mutter hat mir immer erzählt, dass ich als kleines Kind den wohl gesehen habe, habe wohl irgendwie bitterlich geweint. Dann habe ich den mit circa Mitte 20, habe ich den mal dann nach, was weiß ich, 20 Jahren wieder gesehen. Und dann, also der hat mich auch sehr bewegt. Und der Soundtrack war natürlich auch eine tolle Sache. Und das, ja, das ist auch. Ist auch ein schönes Beispiel. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch Stunden weiter über tausend andere Filme reden. Da gibt es so viel, was weiß ich, klassischer Zeichentrickfilm, aktueller Animationsfilm. Studio Ghibli ist auch noch ein weites Feld. Da bin ich ehrlich gesagt auch, habe ich ganz große Bildungslücken. Da habe ich nur ganz, ganz wenig gesehen.
Ja,
Und
also
eben.
einen habe ich auf jeden Fall noch, den ich noch Weil der ist so auch ein bisschen spezieller und den will ich unbedingt noch mit unterbringen. Du hattest ja schon einige spezielle. Meiner ist für deine Begriffe jetzt wahrscheinlich nicht so speziell, aber für meine Zeichentrickfilmbegriffe ist er das schon, weil ich den nämlich auch gar nicht kannte, sondern auch zufällig auf den gestoßen bin. Vielleicht kommst du drauf, wenn ich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte erzähle. Mhm. Meine Frau guckt oder mag sehr gern Tim Burton-Filme.
Ah ja.
Und Tim Burton hat ja auch noch Sachen auch gemacht, über die wir uns hier auch schon unterhalten haben. Zum Beispiel, wenn ich an den einen Batman-Film denke zum Beispiel.
Ja, ja.
Wir haben irgendwann uns mal hingesetzt und haben Tim Burton-Filme angeguckt. Also haben uns bewusst Tim Burton-Filme rausgesucht und die angeschaut. Und dann sind wir auf einen Film gestoßen, den weder meine Frau noch ich kannte, nämlich Corpse Bride, Hochzeit mit einer Leiche.
Ah ja.
76 Minuten lang, also kein langer Zeichentrick, kein Animationsfilm, aber einfach ein totaler Animationsfilm im Tim Burton-Stil. Und wer Tim Burton mag, wer den so als Regisseur schätzt, der wird sich da sofort wieder zurechtfinden. Also der basiert auf einer alten russischen Sage, die heißt Die Leichenbraut. Es ist also jetzt auch nichts für Kinder, ja, weil ein junger Mann verspricht sozusagen der Leiche die Ehe in dem Sinn, also wenn man es mal ganz runterbrechen möchte. Und das ist wirklich sowas von unterhaltsam gemacht. Es gibt hier auch Gesangseinlagen übrigens. Also sind wir wieder beim Thema. Und mir hat der so ungemein Spaß gemacht. Ähnlich auch wie Nightmare Before Christmas, was ja auch Animation ist. Also so diese Filme, die bewusst mal aus meinem relativ klassischen Animationsgeschaue rausgingen, da sind mir diese beiden so ein bisschen hängen geblieben und die schmeiße ich natürlich dann auch in die Shownotes mit rein. Die wollte ich auf jeden Fall noch loswerden.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe Corpse Bride jetzt nicht gesehen, aber dieser Stil, dieser Stil von Tim Burton ist natürlich irgendwie auffällig. Und das ist jetzt natürlich Props Bride, das ist natürlich wieder Stop-Motion-Animation. Und ich glaube, The Nightmare Before Christmas und Coraline sind von dem gleichen Regisseur und das ist auch ein ähnlicher Stil, hat irgendwie Tim Burton auch seine Finger im Spiel.
Ja, der war Produzent bei Nightmare Before Christmas.
Genau, ja. Und Coraline ist, glaube ich, müsste von dem Henry Selick sein, der eben Nightmare Before Christmas gemacht hat.
Ja, also genau, Nightmare Before Christmas war der Selick, ja genau.
Ja, und der hat Coraline
2009, genau.
Genau, ja, und ja. Nee, also das ist dann auch, das finde ich dann auch spannend, so solche Sachen auch gern ein bisschen gruseliger darf es auch sein. Wir sollten vielleicht auch einfach generell mal noch mit einem kleinen Irrglauben hier aufräumen, wenn hier uns Eltern zuhören. Zeichentrick- und Animationsfilme sind nicht zwangsläufig für Kinder gemacht.
Das ist definitiv so, ja. Wobei, ich habe es ja schon erwähnt, ich finde es eigentlich von meiner Sichtweise spannendsten, wenn ich einen Film über mehrere Generationen gucken kann und alle lachen sich über verschiedene Sachen kaputt. Das ist immer so was an diesen Animationsfilmen richtig gut funktioniert. Aber das stimmt, es gibt auch Richtungen, die ich auf gar keinen Fall irgendjemandem unter 12, sage ich mal, da zeigen wollen würde. Also das definitiv auch. Und das zeigt einfach, wir haben es wirklich mit einem Genre zu tun, was eine viel nähere Betrachtung eigentlich vertragen würde, wo man sich wirklich auch mal vielleicht einen einzelnen Bereich rauspicken könnte. Wir suchen ja immer nach schönen Themen. Da hätte man vielleicht einen, sich einfach mal einen speziellen Bereich da rauszunehmen oder vielleicht ein Filmstudio rauszunehmen, was immer für die wirklich interessanten Sachen steht. Also ich glaube, da haben wir wieder einiges an Inspiration, denke ich, gesammelt.
Ja, denke ich auch.
Ein paar Tipps auch weitergegeben, die ich dann, wie gesagt, gern verlinke für alle, die sich das noch mal ein bisschen näher auch anschauen wollen.
Ja.
Genau. Was wir für unsere Folge Nummer 14 hier auch noch haben, ist die berühmt-berüchtigte Vier-Augen-Zufallskritik, die Ja, ein Zufallsgenerator ja ist, der auf unserer Vier-Augen-Kino-Internetseite installiert ist. Ich drücke aufs Knöpfchen und dann kommt von den vielen Artikeln, die da stehen, irgendeiner dabei raus. Und diesmal ist einer rausgekommen, zu dem ich wirklich, außer dass ich die Kritik gelesen habe, überhaupt nichts sagen kann, aber Marius freut sich umso mehr, weil es ein Film ist, den er sehr, sehr positiv rezensiert hat, nämlich Watchmen Ultimate Cut von 2019. Marius, erklär mal, um was geht's da und warum hat er von dir eine wirklich hohe Wertung bekommen?
Also, die Kritik ist von Dezember 2019, weil der Ultimate Cut des Films Watchmen da in diesem Monat rauskam. Der Film Watchmen an sich ist von 2009 von Regisseur Zack Snyder. Der Film basiert auf der, sag jetzt mal, sehr prägenden Graphic Novel Watchmen von Autor Alan Moore und Zeichner Dave Gibbons aus den 1980er Jahren. Das war damals ein Paradigmenwechsel im Superhelden-Comic, weil nämlich in Watchmen Superhelden dekonstruiert werden. Die Geschichte Watchmen spielt in einem alternativen 1985, also Mitte der 80er, in einer alternativen Welt. Nixon ist wieder zum dritten Mal oder sogar schon zum vierten Mal zum US-Präsidenten gewählt worden.
Da wären wir ja bei Trump, der das zum dritten Mal will.
Ja, also auf jeden Fall Kalter Krieg, Atomkrieg steht im Raum. Es gibt in dieser Welt Superhelden, sowohl Menschen mit besonderen, es gibt eine Figur mit besonderen Fähigkeiten und es gibt eben Leute, die Superhelden sind allerdings da, zwischenzeitlich verboten worden. Es gab schon mal in den 30er und 40er Jahren, also quasi 40, 50 Jahre vor der Haupthandlung dieser Graphic Novel und des Films, gab es schon mal eine frühere Generation Superhelden, beziehungsweise es gibt dann teilweise Überschneidungen. Und einer von diesen ehemaligen Superhelden, der sich so ein bisschen so in der Vergangenheit als Söldner für die US-Armee verdingt hat, der wird ermordet. Und ein anderer Superheld, der illegalerweise da weitermacht, weil die dürfen alle nicht mehr tätig sein eigentlich, beziehungsweise die arbeiten irgendwie für die Regierung und ein Einzelgänger versucht das dann aufzuklären und deckt dann da so ein bisschen eine Verschwörung auf. Und die Graphic Novel ist jetzt kein einfacher Stoff und Zack Snyder hat es aber hingekriegt, das gut zu verfilmen. Ich habe 2009 die Kinofassung auch im Kino gesehen. Und dann hat er aber noch, weil in diesem Comic gibt sowohl so Zusatzmaterial, was so zwischengeschaltet wird, also nicht nur Comic-Panels, sondern zwischendurch auch so Texte, was weiß ich, Tagebucheinträge oder irgendwie Zeitungsartikel oder sowas in der Art. Und es gibt zwischendurch auch einen Piraten-Comic, der da so immer zwischengeschaltet wird, wo so ein Pirat irgendwie seine ganze Mannschaft verloren hat und irgendwie wahnsinnig wird. So, und jetzt die Kinoversion von Watchmen war so knapp 2,5 Stunden. Dann gab es einen Director's Cut, der ein bisschen länger war, so 3 Stunden. Und dann gab es diesen Piraten-Comic, gab es als separaten, knapp halbstündigen Animationsfilm. Und für den Ultimate Cut wurden jetzt quasi der Director's Cut und der Piraten-Comic, der heißt Tales of the Black Freighter, der wurde wieder kombiniert. Und das ist jetzt quasi eine sehr werketreue Verfilmung, die das chronologisch weitgehend so abarbeitet, wie es in der Graphic Novel eben ist. Und deswegen dauert der ganze Spaß auch 3 Stunden und 35 Minuten. Also das ist wirklich ein Mammutfilm. Das ist etwa zu vergleichen mit, was weiß ich, den Extended Editions von den Herr der Ringe-Filmen von Peter Jackson. Und ich finde, es gibt dem Ganzen aber noch eine ganz, ganz tolle Note und macht das Ganze nochmal irgendwie recht werketreu, auch wenn mir Alan Moore, der von der Verfilmung, aber generell von Verfilmungen seiner Werke, weil er teilweise schlechte Erfahrungen gemacht hat, mir da wahrscheinlich nicht zustimmen wird. Aber es ist auf jeden Fall ein toller Film und es ist auch einer meiner Lieblings-Superheldenfilme und ich bin bei Superheldenfilmen ja mittlerweile sehr kritisch, aber der ist wirklich ganz, ganz stark und kann ich für Leute, die sich für Superheldenfilme interessieren oder auch mal ein bisschen eine andere Perspektive und eine düstere Perspektive vor allem sehen wollen, kann ich denen nur empfehlen. Der ist natürlich wegen Brutalität und dem Ganzen ist der FSK 18, also zumindest der Ultimate Cut. Ich glaube, die Kinofassung ist FSK 16.
Hm. Aber da ist doch beim Zufallsgenerator wieder was Interessantes dabei rausgekommen. Also ich glaube, ich sollte den auch mal anschauen. Also ich bin bei der, da bin ich wirklich komplett draußen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Du hast es selber gerade angesprochen. Also du bist bei solchen Filmen wirklich über die Jahre sehr, sehr viel kritischer geworden.
Ja.
Und wenn du dann sagst, okay, der ist wirklich gut, dann glaube ich das dir wirklich mal. Also das ist definitiv.
Ja. Der ist halt auch wirklich, der ist brutal, der ist sehr finster und sag jetzt mal, pessimistisch, was die Weltsicht angeht. Es ist vielleicht in aktuellen Zeiten, ist er vielleicht sogar irgendwie erschreckend treffender, als es vielleicht noch beim Erscheinen vor 15 Jahren da war. Also das ist wirklich ein ganz finsterer, aber irgendwie sowohl stilistisch. Der Film tut jetzt auch der Comic-Stil von Watchmen, dem Comic, der Graphic Novel, ist jetzt eher klassisch. Das ist auch ein bisschen so das, wo ich sage, das finde ich jetzt nicht so spannend, weil das ist so dieser klassische 80er-Jahre-Superhelden Zeichenstil. Und der Film tut den Zeichenstil jetzt nicht kopieren, aber er tut das irgendwie ganz gut in ein Realfilm-Setting übersetzen und ist sehr, sehr detailreich auch und mit Anspielungen und ja.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja.
Ja.
Okay, wir sind noch gut in der Zeit, dann bringe ich meinen zumindest kurzen Augenmerk noch unter, mit dem ich mich in den letzten Tagen auch aus beruflichen Gründen etwas stärker herumgeschlagen habe. Vielleicht hast du ja auch so die letzten paar Tage, Wochen eine E-Mail von Facebook oder Instagram gekriegt.
Ja.
In Sachen Einwilligung zum Training, KI-Daten und was weiß ich.
Genau.
Hast du also, genau, was hast du gemacht?
Ich habe, da kannst du Widerspruch einlegen, dass du, wenn du nicht möchtest, dass deine Daten, vor allem deine Bilder für KI-Training verwendet werden. Das habe ich sowohl bei Facebook als auch bei Instagram gemacht.
Das habe ich auch so gemacht und auch allen, die mich gefragt haben, bei mir gehen ja dann immer sowohl von Family als auch Freunden, Bekannten oder eben die Zeitungsleserinnen und Leser, die meine Artikel lesen, Fragen ein, habe ich auch genau das geantwortet, dass ich das machen würde, weil ich die Geschichte so einfach nicht in Ordnung finde. Also es ist schön und gut, was mittlerweile mit KI alles möglich ist. Es geht da immer viel mehr. Man benutzt da auch ein bisschen was selber davon, bewusst oder unbewusst. Das kommt ja auch dazu. Wenn mir irgendwelche Filmvorschläge beim Streamingdienst unterbreitet werden, steckt da mittlerweile auch eine Software dahinter, die mittlerweile auch stark mit KI arbeitet, natürlich, weil sie einfach dazulernt.
Ja.
Klar, also es gibt sehr, sehr viele positive Anwendungen. Ich hatte erst eine wahnsinnig positive Anwendung, die mich auch total überrascht hat und die aber mir wahnsinnig viel Arbeitszeit gespart hat. Ich habe eine PDF-Datei bekommen zu einem großen Jubiläum, wo ich einen Artikel drüber schreiben sollte. Und diese PDF war seitentechnisch so angeordnet, wie die Druckversion des Buches dann angeordnet sein muss. Also du hast quasi auf der ersten Querformatseite links die letzte Seite des Buches, rechts die erste, auf der zweiten Seite und die zweite und die vorletzte und so weiter. Und es waren jetzt irgendwie 150 Seiten. Und wenn du das jetzt durchlesen willst, sitzt du natürlich da und guckst ein bisschen blöd, weil du ständig am Scrollen und wie auch immer machen bist.
Ja.
PDF in ChatGPT eingestellt. Bitte sortiere mir die Seiten doch so, dass ich sie hintereinander lesen kann, dass sie nicht mehr im Druckformat gelayoutet sind. Dauert 30 Sekunden, kommt eine PDF raus, ist richtig sortiert. Also wirklich super. Also ich generiere irgendeinen Scheiß, ja, sondern ich mache wirklich genau das, was gesagt worden ist und setze es einfach um als Hilfestellung. Und so stelle ich mir das auch eigentlich vor. Aber was ich mir eben überhaupt nicht vorstellen kann und will, ist, dass jetzt Dinge, die ich vielleicht im Jahr 2000, keine Ahnung, 12, mal bei Facebook eingestellt habe, irgendein Bild, wo ich unterwegs bin oder wo ich mal wieder einen meiner Gedanken, was ich damals öfter gemacht habe, bei Facebook reingestellt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Dinge jetzt zum Training einer künstlichen Intelligenz verwendet werden sollen. Ich sehe da zum einen den großen Sinn nicht, klar, Je mehr Daten im Training sind, desto besser, logisch. Aber ich will es mir einfach nicht vorstellen, dass das, was ich mal produziert habe, da irgendwie, wo ich gar nicht weiß, wie, Verwendung findet. Und deswegen habe ich der Geschichte auch widersprochen und bin jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht. Mein Tipp momentan für alle, die da am Überlegen sind, wäre ganz klar der Widerspruch, weil das alles einfach dermaßen offen formuliert ist, so nach dem Motto, wir können damit dann eigentlich machen, was wir wollen. Ja.
Ja,
das ist das, was mir nicht so gefällt.
Ja, mir auch nicht. Das ist ja natürlich dann auch generell, wie vieles bei Facebook und Instagram ist ja dann auch jetzt nicht wirklich transparent. Ich glaube, ein Problem ist ja immer noch, dass, ich weiß nicht, ob das die EU ist, oder dass man eigentlich sagen müsste, ja, Facebook, ihr dürft diese Dinge tun, aber ihr müsst den Code und so weiter offenlegen, damit wir wissen, was ihr tut. Und ich glaube, da ist der Facebook-Konzern Meta ist da immer noch sehr, sagt, dass er sagt, nee, das wollen wir nicht. Und dadurch, dass die Sache immer recht intransparent ist und das Internet ja sowieso in gewisser Hinsicht wenig bis nichts vergisst, ist es schon wichtig, dass man dann klare Regeln da findet. Und wenn es die Möglichkeit gibt, eben zum Widersprechen, sollte man das auf jeden Fall tun, weil ich habe zum Beispiel auch, es gibt Bilder von mir auf Facebook, ich habe früher ein bisschen anders ausgesehen als jetzt, nicht nur jünger, sondern, sag jetzt mal, auch kränker, und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass die Bilder da irgendwo verwendet werden. Also das ist, das soll einfach nicht sein, und da ist einfach auch wichtig, das ist ja im Endeffekt datenschutzrechtlich auch problematisch, dass da einfach du Bilder verwendet werden. Also das ist alles schwierig, und da müsste sowieso einfach die ganz großen Tech-Konzerne, die ja sowieso mittlerweile sehr problematisch sind, man denke da an Zuckerberg und Musk und Konsorten, dass man das auch einfach stärker einfach reguliert.
Ja, definitiv. Also letzter Gedanke dazu, ich mache mir da ein bisschen Sorgen um die Abgrenzung. Also zum Beispiel in den E-Mails jetzt von Facebook und Instagram heißt es, dass quasi die Daten, die ich öffentlich da eingegeben habe, dafür verwendet werden, aber nicht Daten, die ich eben nicht öffentlich eingetragen habe, die ich zum Beispiel im Messenger dann an irgendwelche Leute geschickt habe, wie auch immer. Die Frage ist aber ja, funktioniert diese Abtrennung in der Praxis wirklich?
Ja.
Ja. Also ist die überhaupt gewollt? Also natürlich kann ich irgendwo eine Schnur einziehen und sagen, okay, nee, die wird nicht übertreten. Aber die Frage ist ja, du hast es gerade erwähnt, man kann ja nicht hinter die Kulissen gucken. Die Frage ist, wird es auch wirklich so gehandhabt? Ja. Und bei Chats ist es ein bisschen was anderes jetzt. Das ist eine verschlüsselte Übertragung, die selbst in dem Fall WhatsApp dann zum Beispiel nicht mitlesen kann. Das ist was anderes. Aber trotzdem Daten, die ich bei Facebook eben nicht öffentlich, sondern unter Freunden zum Beispiel nur geteilt habe, auf die hat natürlich die Software Zugriff. Ja, und ist der Software jetzt wirklich klar, dass sie da nicht zugreifen soll? Das ist immer die Frage, die ich mir dann stelle.
Ja. Ja.
Also demnach Tipp, lieber widersprechen, wenn sowas kommt. Und wir gucken mal, wie sich natürlich das Ganze weiterentwickelt. Das ist ja auch logisch. Ja.
Genau.
Genau, ja. Das war unsere Folge 14. Ich glaube, wieder mit einem umfangreichen Portfolio, was wir hier abgearbeitet haben. Wieder mit ganz neuen Ideen auch. Ich habe schon wieder Filme für meine Filmliste. Die wird immer länger. Hilfe.
Ja, wetten, also, dass meine länger ist? Meine ist bestimmt länger.
Ja, deine ist länger, definitiv. Ja. Aber meine wird auch immer länger. Und um mal ein ganz altes Zitat von Stefan Raab auszupacken, wie er immer bei TV Total, wenn es immer knapper wurde zeitlich, gesagt hat, wir haben doch keine Zeit.
Ja. Genau.
Und das ist genau das Thema. Also die Liste wird irgendwie immer länger, aber das ist ja nichts Negatives, weil es ist immer mal schlechtes Wetter, man hat immer mal irgendwie dann doch Zeit, was anzuschauen, und dann ist es besser, was Schönes, Empfehlenswertes anzuschauen, als sich einfach berieseln zu lassen. Ja, wo
ja,
wir auch bei einem alten Thema von uns.
Ja, das ist mittlerweile, also dieses Berieseln, das berieseln lassen, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Da höre ich dann irgendwie Musik oder keine Ahnung, also da gucke ich nichts. Ja.
Genau, aber wie gesagt, das war unsere Folge 14. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart, wieder zugehört habt. Empfehlt uns weiter, gebt uns Tipps, was ihr gern bei uns hören würdet. Das natürlich auch immer gern, sowohl im persönlichen Kontakt als auch per Nachricht natürlich oder per Kommentar, was ihr eben für Möglichkeiten habt. Von meiner Seite aus tschüss und Marius, du darfst natürlich auch noch ein paar Schlussworte sagen.
So, ja, das muss jetzt hier noch darf jetzt hier das Schlusswort quasi zeichnen. Dabei kann ich doch ganz, ganz schlecht zeichnen. Also deine Tochter kann bestimmt besser malen und zeichnen als ich. Aber es war wieder eine schöne, spannende Folge, die fast ein bisschen zu kurz war. Wir könnten bestimmt noch 2, 3, 4 weitere Folgen zum Thema Animationsfilme, Zeichentrickfilme machen. Aber an dieser Stelle war es jetzt mal und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, liked und kommentiert, gebt uns Rückmeldungen. Wir freuen uns immer und genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.